Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Was sich gerade tut auf dem Feld der Kriminalromane, was sich da verschiebt, was Neues entsteht, das werden wir uns gleich anschauen hier in der Lesart. Der Anlass dafür, die Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur, die gibt es jetzt seit 20 Jahren und wir schauen gleich auf interessante Veränderungen bei den Krimis in dieser Zeit und auf die Gegenwart. Was sind die besten neuen Kriminalromane in diesem Monat? Das sagen wir Ihnen immer wieder mit unserer Krimi-Bestenliste. Jetzt schauen wir auf besonders gute Krimis im März. Die neue Liste für den März, die ist seit heute da. Aber wir schauen auch auf 20 Jahre Krimi-Bestenliste. Denn heute vor 20 Jahren ist die erste dieser Listen herausgekommen. Und darüber rede ich jetzt mit dem Erfinder dieser Bestenliste. Das ist der Krimi-Kritiker Tobias Gohlis. Der ist in Hamburg für uns in Studio. Guten Morgen nach Hamburg, ich grüße Sie.
Ja, hallo in Berlin.
Und hier in Berlin, genau, ist mein Kollege und Krimi-Bestenlisten-Juror Kolja Mensing bei mir. Hallo Kolja,
grüß dich.
Ja, wie kam das denn, Herr Gohlis, dass Sie und Ihre Mitstreiter vor 20 Jahren dachten, wir brauchen sowas? Wir sollten jeden Monat so eine Bestenliste zusammenstellen.
Es fällt mir richtig schwer, nach dieser beschwingten Musik 20 oder 25 Jahre zurückzugehen in der Zeit. Aber tatsächlich war es so, 2001 bekam ich den Auftrag, in der Zeit eine Krimi-Kolumne zu schreiben. Und ich hatte damals schon viele Krimis gelesen. Aber die Welt, die sich denn auftat, als ich anfing, mich systematisch damit zu beschäftigen, war ungeheuer. Ich merkte, Krimis sind eine internationale literarische Literatur und die besten Produkte können sich mit den anderen besten Produkten der Kunstliteratur ohne weiteres messen lassen. Gleichzeitig stieß ich auf eine breite, aber sehr verstreute Szene von engagierten Krimikritikern, die hier und da und dort ihre Kolumne hatten, ihre Webseite dazu beitrugen, mit ihren Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass der gute Krimi bekannt wurde. Und es stand im Grunde genommen die Frage an, wie bringt man das zusammen? Und da gab es zwei Ideen. Die eine war ein Vorbild, die SWR-Bestenliste, die hatte die Idee, gegen die Bestsellerlisten, die also die verkauften Bücher jeweils abbilden, die allerbesten Bücher herauszustellen und zu sagen, Qualität ist hier, Verkauf garantiert noch keine Qualität. Und um die Qualität sozusagen der Kriminalliteratur aufzuzeigen, habe ich dann versucht, Medienpartner zu finden und mit diesen engagierten Leuten, die es damals gab, zusammenzuarbeiten. Und tatsächlich ist es gelungen, fast alle Krimikritiker, die es damals gab, in die Jury zu holen und gleichzeitig Medienpartner zu finden. Das waren damals Arte, Die Welt und das Nordwestradio in Bremen. Und so geschah es, dass wir tatsächlich im März 2005 auf der Leipziger Buchmesse zum ersten Mal eine Krimi-Bestenliste vorstellen konnten, die gleich international und national zugleich war. Seitdem gibt es ohne Unterbrechung jeden Monat eine Liste mit 10 besten Krimis und einmal im Jahr eine Jahresbestenliste.
Da stecken viele tolle Empfehlungen drin. Und einer der Kritiker, den Sie dazugeholt haben, dann später, das ist eben Kolja Mensing. Du bist jetzt auch schon lange dabei. Was würdest du denn sagen, wie hat sich diese Krimi-Bestenliste in diesen 20 Jahren etabliert auf dem großen Krimi-Markt?
Also ich glaube, dass sie eine echte Institution geworden ist und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich da mitmachen darf und ich bin auch stolz darauf, dass es uns gelingt, tatsächlich eine Service-Institution zu sein. Also die Krimi-Produktion ist riesig. Konstant ein Viertel der Buchproduktion, ein Viertel der Neuerscheinungen im deutschsprachigen Raum sind Krimis. Das sind pro Jahr 15.000 bis 16.000 Bücher im Moment.
Oh, das ist wirklich viel.
Und da lohnt sich natürlich ein sehr genauer und kritischer Blick, um sozusagen die Spreu vom Weizen zu trennen. Und wir wissen aus Umfragen und Erhebungen, dass Krimileser ein bis zwei Bücher mindestens pro Monat kaufen. So, welche kaufen Sie? Wie können Sie sich orientieren? Den neuen Fitzek, den neuen Ostfriesen-Krimi von Klaus-Peter Wolf, den findet man ja auch alleine in der Buchhandlung. Das sind riesige Stapel, da stolpert man drüber. Aber wie findet man nun die etwas interessanteren Bücher, die vielleicht manchmal ein bisschen neben dem Mainstream liegen? Dafür sind wir da und das funktioniert wirklich gut.
Jetzt ist das, hat sich ja wahrscheinlich sehr viel sehr verändert in diesen 20 Jahren. Da würde ich gerne mal eure Expertise hören. Herr Gohlis, Sie vielleicht zuerst. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Veränderungen jetzt auf dem Krimi-Markt?
Also im Grunde genommen ist der Krimi-Markt breiter geworden. Es gibt noch mehr Massenliteratur. Es gibt immer noch den unsäglichen Regio-Krimi, der inzwischen seine wahre Bestimmung gefunden hat als touristische Unterstützung, als Destinationskrimi. Aber vor allem sind interessant geworden Veränderungen in unserem eigenen Bereich. Das ist einmal ganz wichtig, und das kann man bei uns an der Märzliste zum Beispiel auch sehen, da haben wir drei Frauen an der Spitze, drei Amerikanerinnen. Ich erinnere mich noch an Zeiten, in denen von Frauenkrimi die Rede war. Da gab es sogar Büchereien, als wäre sozusagen die weibliche Leserschaft eine Art Entwicklungsgebiet, das gefördert werden müsste. Heutzutage ist das vollkommen selbstverständlich, dass Frauenkrimis, Krimis von Frauen für Frauen geschrieben werden und von Männern gelesen werden, ebenso. Und da haben wir jetzt mit Ivy Pochoda, Megan Abbott und Liz Moore drei tolle Autorinnen, die in Amerika bekannt sind, aber hier auf dem deutschen Markt noch nicht. Das ist zum Beispiel eine große Tendenz, die sich abzeichnet.
Eine andere ist bestimmt, und das hat mich immer wieder fasziniert, wie die globale Perspektive sich erweitert hat. Also in den letzten 20 Jahren sind immer wieder neue Krimilandschaften entdeckt worden, oft zunächst über große herausragende Autoren oder Autorinnen. Also ich kann mich erinnern, plötzlich gab es diesen Dean Meyer aus Südafrika, der Krimis schrieb. Und dann kam eine ganze Flut von anderen interessanten Autoren und Autorinnen aus Südafrika hinterher. Australien ist als Krimilandschaft entdeckt worden über Gary Disher, der jetzt auch mit Desolation Hill bei uns auf der Märzliste wieder ist und der eben auch so eine Art Dauergast auf unserer Liste ist. In Deutschland übrigens interessanterweise viel erfolgreicher als in seinem Heimatland in Australien. Asien ist entdeckt worden, also Korea, China, Taiwan. Und man kann das, ich finde das total faszinierend, man kann das mit so einer politischen, gesellschaftskritischen Brille lesen. Krimis erzählen ja von Verbrechen. Das heißt, sie nehmen uns mit auf die dunkle Seite der jeweiligen Gesellschaften. Aber, und das finde ich noch fast interessanter, wenn man Krimis liest, die außerhalb dieses angloamerikanischen, europäischen Gebiet entstehen, da entstehen oft so, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, so globale Mashups oder Hybride. Also zum Beispiel auf der Märzliste, jetzt haben wir einen Krimi aus Argentinien, Nicolas Ferraro, Ambar. Da mischt sich diese argentinische Tradition der Gaucho-Literatur mit diesem Heldenmythos der argentinischen Cowboys, dieser Einzelgänger, vermischt sich hier mit so einem knallharten Gangsterroman, wie man das jetzt eher aus den USA, aus England oder aus Frankreich kennen würde. Und das finde ich total faszinierend zu beobachten.
Das war jetzt ein Blick vor allem auf die großen Verschiebungen der letzten 20 Jahre. Wie ist es denn in der Gegenwart? Was hat sich in der Gegenwart jetzt in der jüngeren Vergangenheit am meisten verändert, Herr Gohlis?
Also, Sie haben gestern in der Lesart die Bücher vorgestellt, die zum Leipziger Buchpreis nominiert worden sind. Mhm. Interessanterweise sind da zwei Krimis drauf gewesen unter den Nominierten, von Wolf Haas, Wackelkontakt, und von Jamie Lee Schein, Kommando Ajax. Mhm. Das ist ein Phänomen, das wir schon länger beobachten, nämlich die strikte Unterscheidung zwischen niedriger Unterhaltungsliteratur, zu der die Krimiliteratur gezählt wurde, und ernsthafter Kunstliteratur, wo die Unterscheidung verfällt immer mehr. Und ein schönes Beispiel dafür ist auch bei uns auf der Märzliste Sebastian Barry, Jenseits aller Zeit, ein Roman, der wunderbar sich mit den Fragen beschäftigt, die nicht nur Kriminalliteraturfragen sind, aber auch Krimi, nämlich wie kann man sich an seine Schulden überhaupt noch erinnern, welche Verbrechen wurden eigentlich begangen und wie kann dafür Sühne geleistet werden. ein hervorragendes Buch, das genauso für den Booker-Preis nominiert sein könnte.
Und wenn das aber so ist, wie Sie das beide jetzt beschrieben haben, dass so diese Grenzen, die man früher so stark gezogen hat zwischen Kriminalliteratur und der sonstigen Belletristik, wenn sich das so auflöst, dann kann ich mir aber vorstellen, dass die Juryarbeit dann doch schwieriger wird, weil dann fragt man sich doch irgendwann auch, ist das jetzt eigentlich ein Krimi, den ich hier habe? Gehört er auf die Krimi-Bestenliste oder, Kolja, wie ist das?
Das ist schwierig, ne? Also Krimis erzählen von Verbrechen, das ist vielleicht so die einfachste Definition. Und ich würde immer hinzufügen, und sie beziehen ihre literarische Energie aber eben auch aus diesem Verbrechen. Ich kann mir auch andere Romane vorstellen, wo irgendwie ein Verbrechen mal vorkommt, aber das ist dann kein Krimi. So würde man es vielleicht machen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen begriffliches Problem. In der deutschen Sprache haben wir nicht so viele tolle Wörter. Wir sagen Krimi. Und das muss erstmal alles abdecken. Darum heißen wir ja auch Krimi-Bestenliste. Im englischsprachigen Raum ist das besser. Die unterscheiden zwischen Mystery, Thriller, Suspense, Whodunit, diese ganzen schönen Wörter. Viele davon haben wir inzwischen ins Deutsche übernommen, ne? Aber ich weiß nicht, ein schönes Beispiel ist Cozy Crime. Jeder weiß, glaube ich, was gemeint ist. Das sind so die Agatha Christie-Nachfolger und Nachfolgerinnen.
Häkeldeckenkrimis.
Ja, Häkeldeckenkrimis, aber das klingt dann gleich so abfällig und das wollen wir ja gar nicht. Oder die Heist-Novel. Das ist sowas Ähnliches wie ein Gangsterroman, aber nicht so richtig. Es geht, im Mittelpunkt steht ein Raubüberfall. Dafür haben wir keine schönen Wörter. Und das führt vielleicht ein bisschen dazu, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, einfach auf eine Definition zu einigen. Ich bin eher überrascht, dass es innerhalb der Jury der Krimi-Bestenliste ganz wenig Streit darüber gibt, was ein Krimi ist und was nicht. Wir werden uns fast immer einig.
Wie ist das denn, wenn wir jetzt auf die Vergangenheit geschaut haben, wie sieht es denn mit der Zukunft des Krimis aus? Haben Krimis eigentlich eine junge Leserschaft, Herr Gohles, wie ist das?
Ich hoffe. Wir haben mit Phänomenen zu kämpfen wie TikTok, die unter Umständen die Aufregung etwas auf andere Gebiete lenken. Ich glaube aber, unsere Leserschaft und auch die Autoren sind eigentlich eher Menschen, die so ab 40 sich mit einer gewissen Lebenserfahrung sozusagen diesem Genre zuwenden. Und für die arbeiten wir eigentlich auch. Denn ganz, obwohl die Themen, die wir haben, oft, wie dieser argentinische Roman, von dem Poya gerade gesprochen hat, halt zeigt, von jungen Leuten handeln. Oder der Roman von Lismour zum Beispiel handelt von jungen Leuten, die von einem Sommercamp verschwunden sind. Und deren Konflikten aber letztlich doch unter der Perspektive, was das für die gesamte Gesellschaft aussagt.
Ich glaube, also man würde ja so hoffen, dass wir auch von den Booktalkern entdeckt werden mit den Krimis. Ich fürchte aber, dass der Krimi eigentlich seine Spannung ja so aus so einem Gegensatz vom kühlen Handwerk und großen moralischen Fragen bezieht. Und das ist, glaube ich, eher ein Distanzmedium. Und bei BookTok geht es halt immer um die ganz großen Gefühle. Dark Romance und so weiter. Crime Romance kann ich mir total schwer vorstellen, aber gut wär's.
Und würde vielleicht an den Cozy Krimi auch wieder anschließen irgendwie. Na, jetzt würde ich gerne nochmal ganz konkret werden. Wie gesagt, die Märzliste ist jetzt da, die Krimi-Bestenliste für den März. Nach diesem Rückblick auf 20 Jahre Krimi-Bestenlisten-Geschichte und auch in die Zukunft, empfehlt doch bitte noch jeder einen Titel, den man unbedingt lesen sollte, wenn man jetzt vielleicht nur zwei Krimis schafft von der Märzliste. Kolja, vielleicht fängst du an?
Ah, ich würde unbedingt empfehlen, Der Gott des Waldes von Liz Moore. Tobias hat das gerade schon erwähnt. Das ist eine Familientragödie aus den USA der 70er Jahre, angesiedelt in dieser fantastischen Naturkulisse der Adirondack Mountains. Brillant erzählt, ein richtiger Schmöker, wahnsinniges Ende. Ein ganz, ganz langer Nachhall bei mir. Liz Moore, Der Gott des Waldes.
Und Ihre Empfehlung, Tobias Gohles?
Also mein Fit-Tipp ist Skin City von Johannes Groschupf. Der Groschupf hat schon in seinen anderen Romanen ein Berlin gezeigt, das wir also eigentlich nur in Albträumen wirklich richtig gut finden können. Ein bisschen versoffen, ein bisschen rauchig, ein bisschen verkifft, aber gleich nicht herzlos. Und in diesem Fall geht es darum, dass da also verschiedene Figuren zusammenkommen. Ein Einbrecher, der in Villen einbrechen muss, im Auftrag von einer polnischen Gangsterbande, ein Betrüger und eine Polizistin, die als erste Romney in die Kriminalpolizei von Berlin eingetreten ist. Ein sehr schöner Berlin-Roman, der unbedingt empfehlenswert ist.
Die Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur, neu jetzt im März und seit 20 Jahren unterwegs mit Empfehlungen für besonders gute Kriminalromane. Ich habe gesprochen mit den Krimi-Kennern Tobias Golis und Kolja Mensing. Ganz herzlichen Dank an Sie beide.
Sehr gerne.
Tschüss.
Und unsere Liste, noch der Hinweis, die finden Sie auch immer auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Es gibt einen deutschen Satirepreis, da klingt der Name des Preises selbst schon nach Satire. Göttinger Elch heißt das gute Stück. Wie angesehen dieser Preis aber ist, das sieht man schon daran, wer diesen Preis alles schon freudig angenommen hat. Helge Schneider zum Beispiel oder Otto oder auch Maren Kreumann. Am kommenden Sonntag wird jetzt die Autorin und Musikerin Christiane Rösinger mit dem Göttinger Elch ausgezeichnet. Die Laudatio auf Christiane Rösinger wird die österreichische Humoristin Stefanie Sargnagel halten. Die beiden waren vor kurzem mit ihrem gemeinsamen Buch Iowa auf Lesetournee. Meine Kollegin Andrea Gerg, die hat Christiane Rösinger in einem Eiscafé in Berlin-Kreuzberg getroffen.
Hallo.
Warum heißen wir jetzt Kiez und Kugel?
Wir heißen jetzt Kiez und Kugel, ja.
Warum nicht mehr Tanne B?
Tanne B ist geschichtlich.
Ich werde weiter Tanne B sagen.
Seit 40 Jahren lebt Christiane Rösinger in Berlin-Kreuzberg. Aufgewachsen als katholische Kleinbauerntochter in einem Dorf am Rande des Schwarzwalds, kam sie 1985 als alleinerziehende Mutter zum Studium nach Berlin, gründete ihre Bands, die Lassie Singers und Britta, und rief die legendäre Veranstaltungsreihe Flittchenbar ins Leben. Kaum ein anderer Bezirk hat sich so stark verändert wie der linksalternative Multikulti-Kiez.
Hier ist es ein bisschen uninteressant geworden, weil sich die Wohnungen können sich eigentlich nur noch akademische Doppelverdiener leisten. Und das sind nicht die interessantesten Leute im Kiez. Also all das, was man früher gut fand, diese so eine Buntheit, die vielen Migranten und Gemüseläden und Jugendlichen und Kinder und böse alte Leute und Handwerker. Das gibt es jetzt alles nicht mehr.
Von den Eltern zur Belohnung und zur eigenen Nervenschonung und zur ständigen Naherholung kriegen wir jetzt eine Eigentumswohnung.
Wie sich die explodierenden Mieten soziokulturell auswirken, hat Christiane Rösinger schon 2019 in ihrer ersten Regiearbeit Stadt unter Einfluss, das Musical zur Wohnungsfrage, am Berliner Hau, Theater Hebbel am Ufer, auf unterhaltsame Weise untersucht. Gerade hat sie ihr inzwischen viertes Musiktheaterstück in Arbeit.
Das heißt Leben im Liegen. Das hat auch wieder was mit meinem Studium zu tun, weil ich habe mich immer für Romantheorie interessiert. Und natürlich war meine Lieblingsfigur Oblomow, der russische Romanheld, der selten sein Bett verlässt. Ich dachte, das passt auch gerade so ein bisschen zur Weltlage. Also es ist jetzt nicht so die Stimmung, dass man so ein empowerndes Stück macht. Hey, wenn wir alle auf die Straße gehen, dann schaffen wir das? Das sieht überhaupt nicht danach aus.
Das Liegenbleiben oder Faulsein als kapitalismuskritische Verweigerungshaltung, darüber hat die ausgebildete Buchhändlerin und Literaturwissenschaftlerin auch viele Lieder geschrieben, die in ihrer humorvollen Melancholie absolut satirepreiswürdig sind.
Also bei dem Lied Sinnlos war es einfach so, dass wir mit so einer anderen Band im Bus gefahren und dann haben wir so im Radio rumgespielt. Dann kam irgendwie so ein Lied von Volksmusik, die Amigos oder die Flippers oder so. Und da sind die Lieder ja immer, bist du einmal allein, ich werde immer für dich da sein. Und haben wir einfach so aus Spaß immer das Gegenteil gesungen. Ne?
Bist du einmal traurig und allein, gewöhn dich dran, es wird bald immer so sein.
Wenn man so ein bisschen reimen kann, also klar, das ist dann satirisch, weil wenn man das hinterher analysieren würde, würde man sagen, dieses ganze heile Weltding wird einfach durch einen anderen Reim ins Dystopische gelenkt oder so. Aber in dem Moment macht es halt einfach Spaß.
Und das ist Christiane Rösinger wichtig. Bei aller Kritik an Gesellschaft und Patriarchat sind ihre Songs immer auf intelligente, doppelbödige Weise unterhaltsam. Womöglich auch, weil sie so früh begonnen hat zu üben.
Ich muss ja sagen, dass ich Sängerin werden will, seit ich 4 Jahre alt bin. Und es gibt ja die Es ist keine Anekdote, es ist die Wahrheit, dass ich halt mit 4 oder 5 Jahren schon immer meine ganzen Verwandtschaft unterhalten habe, weil wir hatten ja Landwirtschaft. Und so ganz kleine Kinder müssen noch nicht arbeiten. Und dann habe ich immer auf dem Acker eben gesungen, um alle zu unterhalten. Das war schon immer da.
Christiane beginnt vor Freude mit den Armen zu wedeln.
Das ist diese blöde Stimme, ich wedele nie mit den Armen.
So machst du.
Man wedelt nicht. Ein Hund wedelt mit dem Schwanz.
Bei der Leseshow aus Iowa mit Stefanie Sargnagel machen sich die beiden Künstlerinnen mit liebevoller Ironie über generationell bedingte Unterschiede lustig. Während Rösinger über verweichlichte Millennials und deren durch Social-Media-Sucht bedingte Sprachschlampereien herzieht, witzelt die 20 Jahre jüngere Sargnagel über die vermeintlich altmodisch-poetische Ausdrucksweise ihrer Kollegin. Poesie und Literatur sind für Christiane Rösinger schon immer eine Inspirationsquelle. Besonders ihr erstes und größtes Vorbild Heinrich Heine. Dessen Buch der Lieder brachte mal ihre Mutter mit nach Hause.
Das habe ich so aufgeschlagen und das war wie wenn so eine neue Welt vor mir liegt.
Von Heine, sagt Christiane Rösinger, hat sie auch viel für ihre Songtexte gelernt.
Naja, seine Gedichte fangen ja immer so lieblich an, fast kitschig, und haben dann immer so einen Bruch, so einen ironischen Bruch. Oder halt auch so, wenn es mal traurig und lyrisch und ernst ist, dann steigert er sich so in sein eigenes Jammern hinein, in diesen Schmerz, dass es auch schon wieder absurd wird oder so eine andere Wendung nimmt. Und halt so der Zweifel an allen Autoritäten. Der steckt ja überall drin und auch an allen Moden, die es gerade so gibt.
Nach all den Jahren ist es so weit. Ich sing das Lob der stumpfen Arbeit.
Christiane Rösinger, die Musikerin und Autorin, wird am Sonntag mit dem Satirepreis Göttinger Elch ausgezeichnet. Heute Abend, da wird es hier im Deutschlandfunk Kultur um eine Dichterin gehen, die wie wenige andere geschrieben hat darüber, was es bedeutet, Krieg zu erleben, verschüttet zu werden, unter einem bombardierten Haus zu überleben und an dieser Last zu tragen. Inge Müller ist diese Dichterin. Sie wäre in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden. Gestorben ist sie schon 1966. Damals hat sie ihr Leben selbst beendet. In der DDR war sie eine der ganz wichtigen Stimmen für viele andere, die geschrieben und gelesen haben. Wir haben jetzt hier ein kurzes Stück aus unserem Inge Müller-Feature mit Ausschnitten aus Gedichten und zuerst mit der Schriftstellerin Silvia Geist.
Es ist Kriegsdichtung, das macht es aktuell für heute.
Wie kommst du aus so einer Gewalterfahrung, darum geht es ja. Es geht ja um nichts anderes als die Gewaltmaschine, die läuft. Wie kommst du aus der raus und wirst wieder Mensch?
Für wen, frag ich. Und heute? Wer ist der Jäger? Wer die Beute? Übrig geblieben waren wir 45 auch. 1000-mal gestorben, blind von Rauch.
Was bedeutet das eigentlich, übrig geblieben zu sein? Wie man eben auch als Überlebende mit Schuld zu kämpfen hat, auch besonders im Hinblick auf die Verhandlung der NS-Geschichte in der damaligen DDR. Denn es hieß ja jetzt Aufbruch, lasst uns nach vorn schauen. Und da man sich ja dort antifaschistisch verortete und definierte, war es dort vielleicht auf eine andere Art und Weise schwierig, die Vergangenheit weiterhin bearbeiten zu müssen.
Ich stehe mit einem Bein im Grab. Was mache ich mit dem zweiten? Ich muss dich doch begleiten. Ich hack das erste ab.
Sehr oft kommt die Zahl 45 vor. Es gibt 6, 7, 8, 9 Gedichte von den wenigen, die sie ja geschrieben hat. So viel hat sie nicht geschrieben, die dieses Datum tragen. Denn 45 ist ein Datum und 45 ist das Datum, das dann mit der Stunde Null man gleichsetzen könnte.
Trümmer 45. Da fand ich mich und band mich in ein Tuch.
Ein Ausschnitt aus dem Feature Unterm Schutt, das zeitlose Werk der Dichterin Inge Müller. Noemi Schneider und Tom Schulz haben für dieses Feature mit vielen Schriftstellerinnen über Inge Müller gesprochen. Und hören können Sie das heute Abend um 19.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur oder auch in der Deutschlandfunk App.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der kanadische Literaturstar Margaret Atwood, der hat sehr viel gelesene Romane geschrieben. Der Report der Markt ist wohl der bekannteste von. Margaret Atwood schreibt auch Erzählungen, die werden üblicherweise in Sammelbänden rausgegeben. Jetzt gibt es aber offenbar eine Ausnahme, denn heute erscheint im Berlin Verlag eine einzelne Erzählung von Margaret Atwood in einem schmalen Buch oder Büchlein mit nur 64 Seiten. Hieb und Strich heißt dieses Buch. Elke Schlinsog aus unserer Literatur Redaktion hat das gelesen. Hallo Elke.
Hallo.
Wie kommst du denn zu dieser Kurzpublikation?
Ja, kaum ist eine Erzählung geschrieben von dieser Frau, zack ist sie da. In Amerika als E-Book nur erschienen, aber der Berlin Verlag, der hat seiner Hausautorin eine richtig gedruckte Buchausgabe geschenkt. Ja, vielleicht auch, um die Wartezeit zu verkürzen, weil ja im Herbst die großen Memoiren von ihr erscheinen. Da will man sozusagen am Ball bleiben. Und diese Geschichte, die hat es hier wirklich in sich. Hier erleben wir Atwood wirklich in bester Erzähllaune. Da sind drei rüstige ältere Damen. Die Last lässt sie im pastellfarbenen Garten sitzen. Und die sitzen in Toronto, ja, und einen Rachefeldzug planen gegen weitere Männer. 9 Stück an der Zahl. Und wie sie das macht, da reibt man sich wirklich die Augen, weil die Geschichten immer surrealer werden. Da werden gleich auf den ersten Seiten Gedanken erwogen, wie das denn passieren könnte. Ein Fenstersturz zum Beispiel, aber dann würden ja alle sagen, das waren die Russen. Oder es wird erwogen, ob man Schusswaffen gebrauchen könnte, aber die müden Augen dieser alten Frauen geben das auch nicht mehr her. Also doch lieber das Florett, Hieb und Strich. Dieser schöne Versprecher ist dann auch titelgebend.
Und warum wollen diese drei älteren Damen, warum wollen die Menschen umbringen?
Ja, weil sie eine späte Rache umsetzen wollen. Und wer sich diese drei Damen anschaut, der kennt sie auch. Die heißen Chrissy, Leonie und Myrna. Die sind in dem letzten Erzählungsband präsent gewesen. Der ist 2024 auf Deutsch erschienen. Und das sind drei Damen mit Doktortitel, die eben ihre besten Jahre hinter sich haben und in dieser früheren Erzählung schon lautstark darüber stritten, wie sie einst mit Frauenpower und eigenwilligen Publikationen viele, viele Schmähungen im männlichen Literaturbetrieb ertragen mussten. Ja, und jetzt sitzen sie wieder zusammen, diese drei Frauen, trinken immer noch viel Gin Tonic, aber diesmal wird es handfester. Es geht eben um den Rachefeldzug, die sie für ihre todkranke Freundin erledigen wollen. Diese arme Freundin, so finden die drei, die musste nämlich damals so viel Schmäh ertragen, weil sie in ihrer Anthologie einen Autor außen vor gelassen hat, der da mit überhaupt nicht umgehen konnte, dass er ein riesen Vernichtungsfeuerwerk gegen sie startete mit weiteren Männern. Und diese Verrisse, so sagen die Freundinnen, haben die Fern, heißt sie, so niedergestreckt, krank gemacht und in den Rollstuhl getragen. Ja, und seitdem rollt sie bergab in Richtung Leichenhaus. Das ist der Ton.
Ja, ich bin ja auch nicht ganz sicher, was das für ein Ton ist, weil das mit der dieser fast vernichteten Frau, das hat ja offenbar dann einen tragischen Hintergrund für diese Geschichte, aber alles andere klingt doch eher so amüsiert. Was ist das für ein Ton?
Ja, es hat wirklich nichts Bitteres, weil sie da so einen ganz eigenen, recht subtilen Humor, der sie wirklich auszeichnet, damit reinbringt. Und damit kann sie viel verhandeln. Weibliche Solidarität zum Beispiel oder die Tücken des Alterwerdens, die ich auch schon angesprochen habe. Aber sie kann auch gleichzeitig ja die ganze Männerdominanz im Wissenschaftsbetrieb mit abarbeiten. Aber das macht sie leicht, das macht sie federnd. Obwohl wir ja wissen, dass Atwood in ihrer Prosa wirklich jedes Wort abwägt. Aber dieser Text, der scheint sich manchmal selbst geschrieben zu haben, weil eins zum anderen führt, diese kleine kurze Geschichte. Und allein schon, wie sie über die Attentatsmethoden sinnieren, diese drei alten Damen, da wird gesagt, das ist das reichlich spät. Nein, eine Rache kann auch kalt gegessen werden. Und wenn Sie darüber nachdenken, dass Sie ja auch gar nicht mehr so gut zu Fuß sind, dann wird eben auch erwogen, gut, dann eben Krücke über die Rübe. Also diese Erzählung lebt von den bissigen Dialogen und auch durch diese wirklich schöne Übersetzung von Monika Bark.
Wenn da jetzt aber auch so viele Themen drinstecken, wie du gerade ja auch angesprochen hast, und das Büchlein aber, wie gesagt, nur 64 Seiten hat, diese drei Frauen, sind das dann nur so schmale Skizzen oder sind das volle Figuren?
Naja, anscheinend reichen ihr da auf kürzester Strecke, all diese Schrulligkeiten dieser Frauen darstellen zu können. Mit wenigen Zeilen kann sie ausgemalte Porträts hinwerfen. Also die Charaktere, so unterschiedlich sie sind, die haben wir danach wirklich vor Augen. Die Chrissy, die immer noch mit erschrockenem Häschenblick und Rosenbluten im Mund gezeichnet wird, die wird hier gezeichnet, dass sie eigentlich ihr Leben lang sozusagen viele Annäherungsversuche von Männern erdulden musste und wie sie jetzt damit umgeht. Auch die taffe Myrna wird hier stark dargestellt, auch die Leonie, die trotz Chemotherapie immer noch eine Erscheinung ist, aber auch einen Trost ausgibt darauf, dass sie den Unibetrieb jetzt endlich hinter sich gelassen haben. Also die drei rüstigen Akademikerinnen, die entstehen wirklich vor Augen und die haben gute eigene Gründe, auch ihre Freundin Fern zu rächen. Und ich finde das besonders schön, was hier Edward macht, dass im Alter die vielen Aufreger von einst, die die Frauen erzählen, ja manchmal nur noch ein Schmunzler wert sind.
In dem Buch Hieb und Strich von Margaret Atwood, das wurde übersetzt von Monika Bark, ist im Berlin Verlag heute erschienen mit 62 Seiten. 6 € ist der Preis für das Büchlein. Vielen Dank an Elke Schlinsuk. Ja.
Straßenkritik.
Mein Name ist Andreas Meister. Ich komme aus Werdau und bin aber hier im ehemaligen Karl-Marx-Stadt geboren. Habe hier auch lange gearbeitet in der evangelisch-lutherischen Landeskirche. Und gehöre jetzt zum Freundeskreis der jüdischen Gemeinde Chemnitz und versuche mich da zu engagieren. Und ich lese zurzeit das Buch Eli Wiesel, Die Nacht. Eli Wiesel, er ist Friedensnobelpreisträger dann geworden und ist sehr, sehr bekannt auch. Und hat Auschwitz überlebt und konnte da noch über seine Erlebnisse dort schreiben. Also ich habe gerade erst angefangen und es ist sehr, sehr packend geschrieben und man muss die Zusammenhänge, denke ich, ein ganzes Stück verstehen können. Also kann man nur empfehlen.
Andreas Meister liest in Chemnitz das Buch Die Nacht, Erinnerung und Zeugnis von Eli Wiesel. Im Herder Verlag ist eine Taschenbuchausgabe erschienen mit 192 Seiten.